Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, das zweite Lied des Mose, Teil 2.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das zweite Lied des Mose, zweiter Teil. Ein Endzeitlied. So wird euch am Ende der Tage dieses Unheil treffen. 5. Mose 31, Vers 29. Man kann nur staunen, wie Mose die Ereignisse beim ersten und zweiten Kommen Jesu schildert. Ich greife einige Schwerpunkte auf, die uns gleichzeitig auch helfen werden, die Offenbarung besser ein- und zuzuordnen. Gegen ihn haben verderblich gehandelt, die nicht seine Kinder sind, sondern Schandflecken, ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er es nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Denke an die Tage der Vorzeit, achte auf die Jahre der vorhergehenden Geschlechter. Frage deinen Vater, der wird dir's verkünden, deine Alten, die werden dir's sagen. 5. Mose 32, die Verse 5 bis 7. Obwohl das Volk Israel zu jener Zeit noch ziemlich am Anfang seiner Geschichte stand, wird es hier aufgerufen, an die Tage der Vorzeit und die vorhergehenden Geschlechter zu denken. Genau dies deutet wiederum auf den endzeitlichen Charakter des Liedes, denn nur die jüdische Generation der Endzeit wird dies umfassend tun können. So wie es damals beim Auszug aus Ägypten Israeliten gab, die wohl mitzogen, aber nicht wirklich glaubten und somit nicht seine Kinder waren, sondern die Bezeichnung Schandflecken trugen, so wird es in der Endzeit wieder Israeliten geben, die nicht glauben, die jedoch gleichzeitig in der Lage sein werden, auf diese Zeit zurückzublicken. Vergleichen Sie dazu Judas die Verse 4, 5 und 12. Dem Propheten Daniel wurde geboten: Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Daniel 12, Vers 4. In der Offenbarung sagt einer der sieben Engel zu Johannes: Versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Offenbarung 22, Vers 10. Zur Zeit Daniels war die Endzeit noch nicht angebrochen. Darum wurde das Buch bis auf die Zeit des Endes versiegelt. In der Offenbarung ist die Endzeit jedoch gekommen. Die Siegel werden geöffnet und das Buch entsiegelt. Kapitel 5 und Kapitel 6 sowie Kapitel 22, Vers 10. Zu jener Zeit werden die Juden das vollständig abgeschlossene Bibelbuch vor Augen haben, das sie von A bis Z durchforschen können. Dann werden sie die Zusammenhänge begreifen, die Ereignisse mit der Offenbarung im Einklang sehen und auf die Vorzeiten und alle jüdischen Geschlechter zurückblicken können, so wie es Mose in seinem Lied angekündigt hat. Sie werden dann wissen, dass sie in der Endzeit ein zweigeteiltes Volk sind, bestehend aus einem jüdischen Teil, der sich dem Messias zuwendet, und einem anderen Teil, der abfällt und einen Bund mit dem Antichristen macht. Die einen werden bloß dem Namen nach Juden sein, die anderen echte Glaubensmenschen, Juden, deren Herzen beschnitten sind. In der Christenheit gibt es diesen Unterschied auch, und zwar bereits heute. Es gibt sogenannte Namenschristen und es gibt echte Kinder Gottes. Paulus schreibt an Timotheus, dass es in den letzten Tagen Menschen geben wird, die zwar den Schein von Gottesfurcht haben, sie kennen das Christentum, die Reformation, den Protestantismus, aber deren Kraft, den Inhalt, verleugnen sie durch ihre Werke. 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 5. Dann stellt Paulus den Timotheus als echten Christen den Scheinchristen gegenüber, indem er von ihm sagt: Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung. 2. Timotheus 3, Vers 10. Pastor Wolfgang Wegert sagte in einer TV-Sendung: Wir haben Menschen gekannt, die die Bibel komplett begriffen hatten, aber leider nur im Kopf und nicht im Herzen. Theologie war mehr eine Art Denksport für sie. Sie konnten Bibelverse und Glaubensbekenntnisse aufsagen, aber man konnte in ihrem Leben keine Auswirkung ihres Glaubens erkennen. Sie haben die Kraft verleugnet, die lebendiger, rettender Glaube mit sich bringt. Das widerspiegelt auch das Verhalten des Volkes Israel und zeigt die Folgen. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen, und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Als der Herr es sah, verwarf er sie, aus Unwillen über seine Söhne und seine Töchter. Und er sprach: Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Ich will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht. Sie sind Kinder, in denen keine Treue ist. 5. Mose 32, die Verse 18 bis 20. Wir sahen, dass die Endzeit mit dem ersten Kommen Jesu begann. Darum trifft diese Beschreibung ganz besonders auf die Zeit zu, als Jesus unter seinem Volk lebte und wirkte. Jesus war der Fels, 1. Korinther 10, Vers 4, den es außer Acht ließ und verwarf. Die Folge war, dass der Herr die damalige Generation Israels verwarf. Er hat sie auch wiederholt als böses, ehebrecherisches und verkehrtes Geschlecht bezeichnet. So in Matthäus 12, die Verse 39 bis 45, Kapitel 16, Vers 4, Kapitel 17, Vers 17 und Kapitel 23, die Verse 31 bis 33. Es war genau so, wie Mose es angekündigt hatte. Das Volk war nach seinem Tod vom Weg abgewichen. Nach seiner Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt hielt Jesus sein Angesicht fortan vor Israel verborgen. Kurz vor seinem Sterben hatte er das seinem Volk mit deutlichen Worten angekündigt: Ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Matthäus 23, Vers 39. Ihn nicht zu sehen bedeutet Gericht. Gleichzeitig wird aber auch schon angedeutet, dass eine neue Zeit kommen wird, weil er auf die Erde zurückkehren wird. Nach der Himmelfahrt Jesu erfüllte sich das, was in 5. Mose 32, Vers 21 prophezeit ist. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. So will auch ich sie vor Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein törichtes Volk will ich sie erzürnen. Es wurde Pfingsten und damit entstand etwas völlig Neues. Wer ist dieses Volk, das kein Volk ist? Wer ist dieses Volk, das aus sich selbst heraus töricht ist? Wer ist dieses Volk, das Israel trotz allem zur Eifersucht reizen soll? Paulus erklärt es uns im Römerbrief. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt: Ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen: Ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Römer 10, die Verse 19 und 20. Es geht also um ein völlig neues Volk, das eigentlich gar kein Volk ist, zumal diese Menschen aus allen Völkern stammen. Dieses Volk ist die Gemeinde Jesu, in der der Unterschied zwischen Judentum und Heidentum aufgehoben ist. Römer 9, die Verse 24 bis 26, sowie Galater 3, Vers 28. Doch neben der Gemeinde aus Juden und Heiden existiert Israel als Volk weiterhin. und die Gemeinde Jesu soll es zur Eifersucht reizen. Paulus, der Heidenapostel, sagt von sich in Römer 11, Vers 14, dass er bemüht ist, auf allerlei Weise diejenigen, die sein Fleisch sind, zur Eifersucht zu reizen, damit einige von ihnen errettet werden möchten. Was so etwa 35 bis 40 Jahre nach Pfingsten passierte, wird in den nächsten Versen des Liedes Mose prophetisch angekündigt. Denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet, das wird bis in die unterste Tiefe des Totenreichs hinabbrennen und das Land samt seinem Gewächs verzehren und die Grundfesten der Berge in Flammen verwandeln. Ich will Unheil über sie häufen, ich will meine Pfeile gegen sie abschießen. Sie sollen vor Hunger verschmachten und von der Pest aufgezehrt werden und von der bitteren Seuche. Dann sende ich die Zähne wilder Tiere gegen sie, samt dem Gift der Schlange, die im Staub kriecht. Draußen soll das Schwert sie der Kinder berauben und in den Kammern der Schrecken den jungen Mann wie die Jungfrau, den Säugling mitsamt dem alten Mann. Ich hätte gesagt, ich will sie wegblasen, will ihr Gedenken unter den Menschen ausrotten, wenn ich nicht den Verdruss von Seiten des Feindes scheute, dass ihre Feinde dies verkennen könnten und sagen, unsere Hand war erhoben und nicht der Herr hat dies alles getan. Denn sie sind ein Volk, an dem aller Rat verloren ist und keine Einsicht besitzt. Wenn sie weise wären, so würden sie das beherzigen, sie würden an ihr Ende denken. 5. Mose 32, die Verse 22 bis 29. Die Analogie im Neuen Testament ist, nach der Himmelfahrt Jesu verbarg der Herr fortan sein Angesicht vor Israel. Ausgehend von Pfingsten wurde die Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden zu einem neuen Volk, das Israel zur Eifersucht reizt. Römer 9, die Verse 24 bis 26. Die damalige jüdische Generation benahm sich auch nach Pfingsten wie ein Volk, das jeden Rat ablehnt und keine Einsicht zeigt. Die Apostel und ihre Mitarbeiter wurden zumeist abgelehnt, Stephanus sogar gesteinigt. Und was passierte? Genau das, was Mose hier schreibt. Um 70 nach Christus kam Feuer über Jerusalem und den Tempel. Die Römer fielen gleich wilden Tieren über sie und zerfleischten sie. Die Stadt Jerusalem wurde belagert und beschossen. Hunger und Pest, Krankheiten, breiteten sich unter der Bevölkerung aus. Das Schwert Roms traf Jung und Alt. Hinter all diesem war die Hand des Herrn. Der Grund dafür war die Generation der Juden, die den göttlichen Rat in Person, den Messias, verworfen und keine Einsicht Buße gezeigt hatte. Im Gegenteil, jene Generation verwarf auch jeden Gedanken an das ihr angedrohte Ende. Sie meinte bis zum Schluss, die Römer noch besiegen zu können und dass der Herr schließlich doch noch zu ihren Gunsten eingreifen würde. Welch einem fatalen Selbstbetrug kann der Mensch doch erliegen. Es ist leider so, wie es Sprüche 14, Vers 12 sagt. Mancher Mensch hält seinen Weg für den richtigen, aber am Ende führt er ihn in den Tod. Manch einer behauptet, es gibt keinen Gott. Oder er prahlt, ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Oder er redet sich heraus, ich bin nicht schlechter als andere. Und wieder andere erklären, alles ist von selbst entstanden. Wir kriegen das in den Griff. Oder yes, we can. Am Ende aber steht jeder, der ohne Gott und ohne persönliche Beziehung zu Jesus stirbt, entsetzt und ohne Hoffnung da. Eine Witwe erzählte vom Sterben ihres Mannes. Zu Lebzeiten wollte er von der Nachfolge Jesu nicht viel wissen. Er meinte, wenn dann der Tod einmal komme, sage er einfach: Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Eines Abends, als er sich wie gewohnt zu Bett legte, konnte er plötzlich nicht mehr sprechen. Er hörte wohl alles, aber es war ihm nicht mehr möglich, seinen Sterbevers, diesen einzigen kurzen Satz, zu sagen. Am nächsten Vormittag verstarb er. Mein ist die Rache und die Vergeltung zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Denn die Zeit ihres Verderbens ist nahe, und ihr Verhängnis eilt herbei. Denn der Herr wird sein Volk richten, und er wird sich über seine Knechte erbarmen. 5. Mose 32, die Verse 35 und 36. Das ablehnende Verhalten eines Großteils des Volkes Israel wird sich auch in der allerletzten Zeit fortsetzen, weshalb es dann gerichtet wird. Man beachte hier die frappierenden Parallelen: Die Zeit ihres Verderbens ist nahe und ihr Verhängnis eilt herbei. Und er wird sich über seine Knechte erbarmen, mit dem Anfang der Offenbarung, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Denn die Zeit ist nahe, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Offenbarung 1, Vers 1 und 3 sowie Offenbarung 7, Vers 3. Vergleichen Sie auch Offenbarung 6, Vers 11, 19, die Verse 2 und 5, 22, die Verse 3 und 6. Ich glaube, dass mit den hier genannten Knechten der an den Messias gläubige jüdische Teil Israels gemeint ist, der durch die Drangsal geht. Die Voraussetzung für die in der Offenbarung geschilderten Ereignisse ist, dass das jüdische Volk wieder im jüdischen Land ist. Und das ist heute der Fall. Die Zeit der Offenbarung ist die Zeit des Zornes Gottes, die Zeit der Rache und der Vergeltung. Es ist die Zeit, in der ein abgefallener Teil Israels gerichtet und ein zum Glauben gekommener Teil gerettet wird. Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Niemand kann aus meiner Hand erretten. Denn ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage: So wahr ich ewig lebe. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. 5. Mose 32, die Verse 39 bis 41. Auch die folgenden Aussagen passen alle in die Zeit der Apokalypse, der Offenbarung. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Vers 39. Das ist eine Vorausschau auf die Aussage des Propheten Hosea, der von der Wiederkunft Jesu spricht und diese sein Hervorgehen nennt. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns ihn erkennen, ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Hosea 6, die Verse 1 bis 3. Denn ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage: So wahr ich ewig lebe. 5. Mose 32, Vers 40. Diesen Hinweis finden wir in der Offenbarung 10, die Verse 5 und 6 bestätigt. Dort heißt es: Der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist. Es wird keine Zeit mehr sein. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, Vers 41. Das erinnert uns an Offenbarung 19, Vers 15. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. So will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Vers 41. Diese Art des Gerichtes über die Gottlosen entspricht 2. Thessalonicher 1, Vers 8. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Jubelt ihr Heiden seinem Volk zu, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten. Aber für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. 5. Mose 32, Vers 43. In der Offenbarung, die ein Buch der Rache, aber für die Gläubigen auch ein Buch der Ermutigung ist, weil Gott die bösen Taten vergilt, heißt es entsprechend der soeben erwähnten Stelle: Wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Offenbarung 19, Vers 2. Vergleichen Sie dazu auch Offenbarung 6, Vers 10. Der Herr wird bei seiner Wiederkunft dem Land und Volk, also nicht nur dem Volk, die Sühnung bringen, die er bei seinem ersten Kommen bereits vollbracht hat. Mose kam und trug gemeinsam mit Josua, dem Sohn Nuns, alle Worte dieses Liedes vor den Ohren des Volkes vor. 5. Mose 32, Vers 44. Interessant ist hier die Feststellung, dass dieses Lied von zwei Personen vorgetragen wurde, nämlich von Mose und Josua. Die Übersetzung des hebräischen Namens Josua ins Griechische lautet latinisiert Jesus. Somit ist Josua eine prophetische Vorschattung unseres Herrn. Letztendlich war es Josua, der das Volk in das verheißene Land führen durfte. Nicht Mose als Vertreter des Gesetzes, sondern Josua führte in die Erfüllung der Prophezeiungen, sodass er sagen konnte: Siehe, so sollt ihr erkennen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all dem Guten, das der Herr euer Gott euch verheißen hat. Es ist alles für euch eingetroffen, und nicht ein Wort davon ist ausgeblieben. Josua 23, Vers 14. Der himmlische Josua, Jesus, ist der Vollender aller Gottesverheißungen. Indem Mose und Josua dieses Lied zusammensangen, könnte dies eine Vorschattung des Liedes Moses und des Lammes sein, das in der Offenbarung gesungen wird: Sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Offenbarung 15, die Verse 3 und 4. In der Offenbarung sehen wir Mose und Jesus, das Alte und das Neue Testament. Die Offenbarung ist ganz im Alten Testament verwurzelt. Altes und Neues wird miteinander verknüpft und zu einer Einheit zusammengefügt, weil sich alles erfüllen muss, was die Propheten verkündet haben. Offenbarung 10, Vers 7. Und der himmlische Josua wird alle Prophezeiungen zur letztendlichen völligen Erfüllung führen. Hatte Mose in seinem Lied nicht auch gesagt: Jubelt ihr Heiden seinem Volk zu? In Vers 43. Und so heißt es nun in der Offenbarung: Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Anbeten. Lasst uns das doch gerade jetzt tun.
Sing ich ihm, danke, Halleluja, preis den Namen dein, ja, Gott. war, er nur allein. Drum sing ich ihm, danke, Halleluja, preis den Namen dein. So wunderbar ist die Erlösung, so wunderbar Sündenvergebung. Sie ist wunderbar, wunderbar, ganz einfach wunderbar, wunderbar, dass er ist mein. Ich werf auf ihn all meine Sorgen, er sorgt für mich heute und auch morgen. Sie ist wunderbar, wunderbar, ganz einfach wunderbar, wunderbar, dass er ist mein. Ja, Gott ist so wunderbar. Sing ich ihm, danke, Halleluja, preis den Namen dein.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben das zweite Lied des Mose Teil 2.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.